SR Info. Bilanz am Abend.
Heute mit Katrin Aue. Herzlich willkommen. Die Staatsanwaltschaft hat einen Tatverdächtigen ermittelt nach dem Angriff auf die Berliner Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey. Aber die Ratlosigkeit ist groß. Was kann getan werden gegen den Hass gegen Politikerinnen und Politiker gerade im Wahlkampf? Gleich unser erstes Thema. Außerdem berichten wir über die neue Geschlossenheit in der CDU zum Ende des Parteitags. Und einige saarländische Kommunen haben zunehmend Probleme, mit dem Geld auszukommen. Gleich zwei Angriffe auf Politikerinnen in Dresden und Berlin an einem Tag haben gestern nochmal verdeutlicht, die Stimmung ist gerade aufgeheizt. Der Hass jetzt in Wahlkampfzeiten auf Politikerinnen und Politiker ist groß. In Dresden wurde eine Grünen-Politikerin attackiert. In Berlin war die ehemalige regierende Bürgermeisterin und jetzige Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey betroffen, also eine der prominentesten Politikerinnen der Hauptstadt. Sebastian Schöbel berichtet am Tag danach.
Giffey selbst hatte sich am Tag nach der Tat zunächst auf ihrem Instagram-Kanal geäußert. Es gehe ihr gut, schreibt die SPD-Politikerin. Der Angriff sei allerdings ein Beispiel für eine, so Giffey, Freiwildkultur. Politisch engagierte Menschen müssten immer häufiger mit körperlichen Attacken rechnen. Das schade dem politischen Diskurs, sagte die 46-Jährige am Mittag in Berlin.
Und das ist etwas, was besorgniserregend für unser ganzes Land sein muss, für unsere Demokratie, für das freiheitliche und gute Zusammenleben. Wir leben in einem freien Land. Jeder kann hier seine Meinung frei äußern. Aber es gibt eine klare Grenze und die fängt da an, wo Gewalt ausgeübt wird, um eigene Auffassungen zu rechtfertigen.
Giffey war am Dienstagnachmittag beim Besuch einer Bibliothek im Berliner Bezirk Neukölln unvermittelt von hinten angegriffen worden. Ein Unbekannter schlug ihr mit einer beschwerten Tasche auf Kopf und Nacken. Giffey wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei hat inzwischen einen Tatverdächtigen festgenommen. Laut Staatsanwaltschaft handelt es sich um einen 74-jährigen Mann, so eine Sprecherin der Justizverwaltung.
Der Beschuldigte ist noch nicht vorbestraft. Es liegen lediglich polizeiliche Erkenntnisse aus dem Bereich des Staatsschutzes und der Hasskriminalität vor.
Bei dem Mann gäbe es allerdings auch Anhaltspunkte für eine psychische Erkrankung, so die Staatsanwaltschaft. Eine Überweisung in eine psychiatrische Klinik werde noch geprüft. Über alle Parteigrenzen hinweg, von Linken bis AfD, wurde der Angriff auf Giffey scharf kritisiert. Die Innenminister von Bund und Ländern hatten sich bereits am Dienstagabend nach einer Sondersitzung für schärfere Gesetze ausgesprochen, um Attacken gegen Politikerinnen und Politiker künftig härter zu bestrafen. Der Deutsche Richterbund wies das allerdings zurück. Wichtiger sei es, der Justiz mehr Personal zu geben, um bestehende Gesetze besser durchzusetzen.
Wir haben es eben gehört, unter dem Eindruck der diversen Angriffe auf Politikerinnen und Politiker hat sich gestern die Innenministerkonferenz darauf geeinigt, dass härtere Maßnahmen Not tun. Die Innenminister wollen jetzt prüfen, ob auch das Strafrecht verschärft werden muss, als Abschreckung. Dazu der Kommentar von Max Bauer aus unserer ARD-Rechtsredaktion.
3 Jahre ist es her. Da verabschiedete der Gesetzgeber das Gesetz zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Hasskriminalität. Schon damals war es ein Ziel der Politik, Amts- und Mandatsträger besser zu schützen, gegen Angriffe vor allem von Rechtsextremisten im Internet und in der analogen Welt. Das Strafgesetzbuch wurde ergänzt oder geändert, neue Absätze und Halbsätze kamen hinzu, im Mittelpunkt der Änderung standen die Paragraphen zur Beleidigung, Verleumdung und Bedrohung von Personen des politischen Lebens. Genau diese Paragraphen will die Politik auch jetzt wieder verschärfen, jetzt, da sich im Wahlkampf brutale Angriffe auf Politikerinnen und Politiker häufen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser weist darauf hin, dass die Zahl der Angriffe auf Mandatsträger 2023 im Vergleich zum Vorjahr um über 50% gestiegen sei. Zu Recht spricht sie von einer Eskalation antidemokratischer Gewalt. Schärfere Gesetze und daraufhin eine Eskalation der Gewalt? Aber spricht das nicht gegen das Rezept, mit schärferen Strafgesetzen den gesellschaftlichen Frieden wiederherstellen zu wollen? Schon bei den letzten Gesetzesverschärfungen warnte der Deutsche Richterbund. Allein um die neuen Gesetze gegen Hasskriminalität effektiv durchzusetzen, bräuchte die Justiz bundesweit mindestens 400 zusätzliche Richterinnen und Staatsanwälte. Und es ist überzeugend, wenn Konstantin Kuhle von der FDP jetzt anmerkt, genug Polizeibeamte vor Ort und eine gut ausgestattete Justiz seien wirkungsvoller als neue Paragraphen. Dennoch finde ich, dass es wichtig ist, dass die Politik jetzt prüft, Gesetze zum Schutz von Amts- und Mandatsträgern zu verschärfen und Strafbarkeitslücken zu schließen. Gesetze sind an sich wichtig, auch wenn es mit ihrer Durchsetzung Probleme gibt. Denn Gesetze haben eine symbolische Wirkung. Gerade beim Strafrecht spricht man davon, dass die Gesellschaft mit dem Strafrecht einen Konsens ausformuliert, was überhaupt nicht geht im sozialen Zusammenleben. Und ein Regelwerk, das symbolisch abschrecken und so Straftaten verhindern soll. Dass Gewalt im politischen Raum überhaupt nicht geht, dieser Konsens wird aktuell rücksichtslos attackiert, und zwar von rechts außen. Es war der Nazi-Jurist Karl Schmitt, der die Politik definiert hatte als einen Kampf von Freund und Feind. Rechtsradikale und Rechtspopulisten definieren heute ihre politischen Strategien nach diesem Vorbild. Die Macht muss her, um jeden Preis. Dass zum Preis des so verstandenen politischen Kampfes auch Menschenleben gehören, muss seit dem Mord an dem CDU-Politiker Walter Lübcke jedem klar sein. In seinem Fall war es eine gerade Linie, die vom Hass, den Rechtsextreme und AfD-Politiker geschürt hatten, zum Mord führte. Diese Logik der Gewalt ist in deutschen Debatten und auf deutschen Straßen angekommen. Eine Logik, die jetzt unbedingt durchbrochen werden muss, mit schärferen Gesetzen, auch wenn sie vor allem symbolisch wirken.
Die Meinung von Max Bauer zur Idee, das Strafrecht zu verschärfen als Reaktion auf die Angriffe auf Politiker im Wahlkampf. 3 Tage lang hat die CDU sich gesucht und gefunden. Beim Bundesparteitag in Berlin wurde ein neuer Vorstand gewählt. Der Parteichef Friedrich Merz wurde mit gutem Ergebnis wiedergewählt. Ein neues Grundsatzprogramm wurde verabschiedet, inklusive einiger heißer Eisen wie Asylrecht und Wehrpflicht. Und bis in die späte Nacht wurde gestern getanzt. Die Stimmung war ausgelassen wie lange nicht. Offenbar haben die CDU und ihr Chef gerade einen Lauf. Dazu die Analyse von unserer Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel.
Besser hätte es kaum laufen können für Friedrich Merz. Einmütig, einhellig steht seine CDU hinter ihm als Parteichef und sogar einstimmig hinter dem neuen Grundsatzprogramm. Es ist die rund erneuerte CDU, die Merz-CDU mit einer neuen Erkennungsmelodie.
Eine Erkennungsmelodie in Dur, nicht in Moll. Nicht voller Melancholie und nostalgischer Erinnerung, sondern zuversichtlich, zukunftsgewandt und vor allem selbstbewusst.
Das Selbstbewusstsein des Parteichefs dürfte nach diesem Parteitag noch etwas größer geworden sein. Schließlich hatten selbst die für ihn geworben, die nicht immer der Merz'schen Linie folgen. Die Ministerpräsidenten Daniel Günther aus Schleswig-Holstein und Hendrik Wüst aus Nordrhein-Westfalen. Fast 90% waren es am Ende ein gutes Ergebnis für Merz als Parteichef und als, nein, nicht als Kanzlerkandidat. Das ist er nicht, noch nicht. Auch wenn selbst sein schärfster Konkurrent aus Bayern Merz in der Pole-Position sieht.
Natürlich ist ein CDU-Parteivorsitzender immer Favorit. Das ist historisch gesehen eindeutig so.
Markus Söder präsentiert sich handzahm im Merz-Revier. Aber bei ihm weiß man ja nie so genau, wie er meint, was er sagt.
Ich verspreche euch, an mir wird der Erfolg 2025 nicht scheitern, im Gegenteil.
Entschieden wird die K-Frage im Herbst nach den Landtagswahlen im Osten. Aber Merz arbeitet ganz offensichtlich schon an seinem Image. Seine Frau hilft beim Aufpolieren, spricht in einem Zeitungsinterview über ihre Ehe und die Liebe. Charlotte Merz sitzt beim Parteitag in der ersten Reihe. 90% für ihren Mann. Es wird geherzt und am Abend auch getanzt. Da soll noch mal einer oder eine sagen, der Herr Merz sei nicht sympathisch. Bekannt ist er vielen nur als Mann der harten Kante, der sich zuweilen nicht im Griff hat und sich mit kleinen Paschas und Sozialtouristen immer wieder mal im Ton vergreift. Nicht so hier, auf diesem Parteitag. So, als wollte Merz es all seinen Kritikern zeigen, tritt er als Staatsmann auf, hält eine Rede ohne jeden Populismus.
Wir werden gemessen werden an der Frage, sind wir unserer Verantwortung gerecht geworden als Partei? Haben wir dafür Sorge getragen, dass Freiheit, Demokratie und Wohlstand in unserem Land erhalten bleiben?
Das neue Grundsatzprogramm legt das Fundament. Darin ist festgehalten, wofür die Merz-CDU steht. Carsten Linnemann, der Generalsekretär, hat maßgeblich daran gearbeitet. Er erwartet, dass die Delegierten das Grundsatzprogramm verinnerlichen.
Jeder von Ihnen stellt sich den Wecker auf 3 Uhr. Und wenn er geweckt wird, sagt er erstens, zweitens, drittens, dafür steht die CDU.
Wie immer das ausgeht. Fest steht, erstens ist das Programm konservativer, zweitens ist es mit der Politik der Grünen nicht kompatibel und drittens steht es für Friedrich Merz. Er hat die CDU wieder aufgerichtet. Warum sollte die Partei, ausgestattet mit neuem Stolz, auf die Kanzlerkandidatur aus ihren Reihen verzichten? Hier und heute spricht vieles dafür, dass der nächste Kanzlerkandidat der Union aus Nordrhein-Westfalen kommt.
Über Fachkräftemangel haben wir immer wieder berichtet. Jetzt verstetigt sich der Trend auch in einem Bereich, an dem der Fachkräftemangel quasi seinen Ursprung hat. Für immer mehr Ausbildungsstellen finden sich keine Bewerber. Schon im 4. Jahr in Folge ist die Zahl der unbesetzten Lehrstellen gestiegen. Das steht im neuen Berufsbildungsbericht der Bundesregierung. Uwe Jahn berichtet.
Mehr als 73.000 Lehrstellen konnten im vergangenen Jahr nicht besetzt werden. Auf der anderen Seite blieben viele junge Menschen ohne Ausbildungsplatz. Dazu sagte Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger, FDP:
Diese Entwicklung macht mir Sorgen, natürlich für jeden, der auch den Einstieg ins Berufsleben finden soll. Aber wir können es uns auch als Gesellschaft, als Wirtschaft nicht leisten.
Dagegen findet Stark-Watzinger erfreulich, dass die Anzahl neu abgeschlossener Ausbildungsverträge insgesamt gestiegen ist. Positiv beurteilte sie auch, dass immer mehr junge Menschen nach Abschluss ihrer Ausbildung von den Betrieben übernommen werden. Da allerdings mittlerweile fast jeder Dritte, der einen Ausbildungsvertrag unterschrieben hat, die Lehre abbricht, richtete Stark-Watzinger einen Appell an Schulabgänger, sich vor einer Entscheidung umfassend über Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren und so wörtlich die Gestaltung der Zukunft unseres Landes buchstäblich in die Hand zu nehmen.
20 vor 6 ist es, jetzt die Meldung des Tages in aller Kürze von Sarah Sassou.
Immer mehr Unternehmen in Deutschland beklagen sich über ausbleibende Aufträge. Nach einer Umfrage des Münchner IFO-Instituts gab es im April in fast 40% der Industriebetrieben einen Auftragsmangel. Im Januar lag der Anteil noch bei knapp 37%. Auch andere Branchen klagten über weniger Aufträge. Besonders betroffen sind Unternehmen mit einem hohen Energieverbrauch. Bei den Papierherstellern sei das Neugeschäft um fast 54% zurückgegangen, in der chemischen Industrie um fast 47%. Für das gesamte Jahr geht die Bundesregierung jetzt von 0,3% Wachstum aus. Das wäre die niedrigste Wachstumsrate aller großen Industrienationen. Das Bundeskabinett hat ein neues Gesetz zu Ehen beschlossen, die im Ausland geschlossen wurden. Demnach sollen sie in Deutschland unwirksam sein, wenn mindestens einer der Partner bei der Heirat noch nicht 16 Jahre alt war. Bislang waren solche Ehen nur wirksam, wenn sie in Deutschland geschlossen wurden. Neu ist auch, dass Jugendliche, die bei der Eheschließung unter 16 waren, künftig Unterhaltsansprüche gegen den Partner geltend machen können. Über die Neuregelung muss noch der Bundestag entscheiden. Am Flughafen von Istanbul hat es eine Panne mit einer Frachtmaschine des US-Herstellers Boeing gegeben. Wie das türkische Verkehrsministerium mitteilte, musste die Frachtmaschine des Logistikkonzerns FedEx auf dem Rumpf landen, weil sich das vordere Fahrwerk nicht ausfahren ließ. Verletzt worden sei niemand. Es handelte sich um eine Boeing 763. Die Polizei hat mehrere mutmaßliche Drogenhändler im Saarland festgenommen. Der Zugriff erfolgte bereits Ende April. Erst jetzt wurde er gemeldet, weil die Nachermittlungen noch laufen, so die Polizei. Insgesamt 8 Tatverdächtige waren festgenommen worden. Gegen 5 von ihnen wurde ein Haftbefehl ausgesprochen. Die Gruppe fiel durch die Herstellung und den Handel von Amphetaminen und Cannabis auf. Letztlich wurden bei einer groß angelegten Razzia 15 Wohn- und Geschäftsgebäude in Saarbrücken durchsucht. Dabei fanden die Ermittler 45 Kilo Cannabis und 25 Liter Amphetaminöl, aus dem mehr als 100.000 Tabletten verkaufsfertiges Amphetamin hergestellt werden könnten. Das Saarland sucht ehrenamtliche Wahlhelfer für die Europa- und Kommunalwahlen am 9. Juni. Wie die Landeswahlleitung mitteilte, werden insgesamt 10.000 Helfer benötigt. Sie seien am Wahltag unter anderem für die Ausgabe und die Einwurfkontrolle der Stimmzettel sowie für die öffentliche Auszählung zuständig. Wer helfen will, muss demnach mindestens 18 Jahre alt sein.
Seit gestern läuft sie, zumindest in Teilen, die Bodenoffensive der israelischen Armee in Rafah. In der Stadt ganz im Süden des Gazastreifens werden die ranghöchsten Hamas-Führer im Gazastreifen vermutet. Mit der Offensive soll also die Kommandostruktur der Terrororganisation bekämpft werden. Aber in Rafah haben auch hunderttausende Menschen aus dem Norden des Gebiets Zuflucht gesucht. Deshalb wird das Vorrücken des israelischen Militärs dort besonders heftig kritisiert. Julio Segador mit dem aktuellen Stand.
Immerhin, es gibt sie noch, halbwegs positive Meldungen aus der Konfliktregion. Der Grenzübergang Kerem Shalom von Israel in den Gazastreifen ist wieder geöffnet worden. Israels Armee hatte den Grenzübergang, der vor allem für die Abwicklung der Kontrollen der Hilfslieferungen nach Gaza entscheidend ist, am Wochenende geschlossen. Eine Reaktion auf den Beschuss der Hamas. Sie hatte den Grenzübergang mit Raketen und Mörsergranaten beschossen und 4 israelische Soldaten getötet. Seither war die Grenze zu, was international massiv kritisiert wurde. Inzwischen wurden die Kontrollen in Kerem Shalom wieder aufgenommen. Ein Militärsprecher erklärte, dass die Lastwagen aus Ägypten mit gespendeter humanitärer Hilfe, darunter Lebensmittel, Wasser, Notunterkünfte, Medikamenten und medizinischer Geräte, bereits am Grenzübergang eingetroffen seien. Auf die Kampfhandlungen rund um Rafah hat dies indes keine Auswirkungen. Videomaterial von der israelischen Armee zeigt, wie Panzer Stellungen der Hamas beschießen. Israelische Bodentruppen rücken im Osten der Stadt Rafah immer weiter vor. Es seien zahlreiche Hamas-Kämpfer getötet und Tunnelschächte gesprengt worden, erklärte das Militär. Und Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant macht klar, dass dies nur der Anfang der Militäroperation ist. Der Einsatz wird so lange weitergeführt, bis wir die Hamas in Rafah und im gesamten Gazastreifen zerstört haben oder bis die erste Geisel zurückkommt. Für die Freilassung der Geiseln sind wir zu Kompromissen bereit. Aber wenn diese Option nicht greift, werden wir den Militäreinsatz intensivieren. Eine Drohung, die zumindest öffentlich bei der Hamas wenig Eindruck erzeugt. Osama Hamdan, einer der Sprecher der Terrororganisation, machte bei einer Pressekonferenz in Beirut im Libanon deutlich, dass die Hamas darauf beharrt, dass Israel den Krieg beendet. Vorher werde es keinen Austausch der Geiseln geben. Die palästinensische Bewegung und der palästinensische Widerstand werden nicht unter militärischem Druck zurückweichen, weder was unseren Kampf anbelangt noch irgendein Tauschabkommen. Wir geben nicht nach unter Druck, und sollte diese Illusion in den Köpfen unserer Gegner sein, können sie sie gleich vergessen. Dass die Hamas dies ernst meint, zeigte sich in den vergangenen 24 Stunden. Mehrmals gab es rund um den Gazastreifen Raketenalarm in den Grenzortschaften. Das israelische Militär wies die Agrarbetriebe in dieser Zone an, ihre Arbeiten heute einzustellen. Innerhalb einer 4-Kilometer-Zone müssten die Arbeiten mit dem Militär koordiniert werden. Und Militärsprecher Daniel Hagari machte in einem Interview deutlich, dass sich die Situation wohl kurzfristig nicht verändern werde. Er rechnet damit, dass die Hamas nach ihrer Vertreibung aus Rafah sich im Norden des Gazastreifens neu formieren werde.
Julio Segador über die Bodenoffensive des israelischen Militärs jetzt auch im Süden des Gazastreifens. In dem Zusammenhang ist offenbar auch eine Waffenlieferung der USA an Israel auf Eis gelegt worden. Julia Kastein berichtet aus Washington.
Noch ist es nicht offiziell, aber wie US-Medien übereinstimmend und unter Berufung auf anonyme, ranghohe Regierungsvertreter berichten, hat das Weiße Haus Waffenlieferungen an Israel vorübergehend gestoppt. Die Entscheidung wurde demnach getroffen, nachdem die US-Regierung noch einmal überprüft hatte, was diese Waffen beispielsweise im dicht bevölkerten Rafah anrichten könnten. Konkret geht es demnach um 3.500 Bomben, die schon vergangene Woche hätten geliefert werden sollen. Außerdem überdenke die US-Regierung die geplante Lieferung von 6.500 sogenannten Joint Direct Attack Munitions, mit der ungelenkte Bomben zu präzisionsgelenkten Sprengkörpern nachgerüstet werden können. Die Entscheidung, ob und wann Israel diese Waffen noch bekommt, ist noch nicht getroffen, heißt es. Die US-Regierung versucht schon seit Wochen, Israel von einer großen Bodenoffensive in Rafah abzubringen. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates John Kirby betonte erst Anfang der Woche, der Präsident will keine Militäroperation in Rafah, die das Risiko für die mehr als 1 Million Menschen erhöht, die dort Zuflucht gesucht haben. Biden steht wegen seiner Israel-Politik unter Druck. Dutzende demokratische Kongressabgeordnete haben ihn aufgefordert, dafür zu sorgen, dass Israel nicht mit amerikanischen Waffen gegen Völkerrecht verstößt. Die Republikaner dagegen fordern uneingeschränkte Solidarität mit Israel und seiner Regierung.
Der chinesische Präsident Xi Jinping ist gerade auf Europareise. Er will Geschäfte machen und seinen politischen Einfluss erweitern. Einige Balkanstaaten sind da mehr als offen, unter anderem Serbien. Heute hat Xi also Stopp in Belgrad gemacht, um die strategische Partnerschaft zu stärken, wie es heißt. Wolfgang Fichtel.
Ein kleines Bad in der Menge mit Sicherheitsabstand, das war Serbiens Präsident Alexander Vučić wichtig, um dem Staatsgast aus China zu zeigen, es soll nicht nur um Geschäfte gehen, sondern um viel mehr. China und Serbien nennen ihre Beziehung eiserne Freundschaft. Xi Jinping, der eiserne Freund Serbiens, das will nochmal betont sein. Eiserne Freundschaft, das heißt auch Handel zu besonderen Bedingungen. Ab Juli greift das Freihandelsabkommen, das Serbien mit China abgeschlossen hat und das Vučić vor dem serbischen Volk noch einmal rühmen will. Allein das Freihandelsabkommen mit China wird unserer Landwirtschaft viel bringen. Wir werden Rindfleisch, Äpfel, Pflaumen und auch unseren Schnaps und Wein auf den großen Markt exportieren können. Und zwar ohne 30-62% Zoll zu zahlen, wie Vučić vorrechnet. Rakia, Schnaps und Äpfel. Natürlich ist Serbien nicht nur daran interessiert. 30 weitere Abkommen werden unterschrieben, chinesische Investments in Serbien. Serbien will seine Eisenbahnfabriken ausbauen, das ist gerade eine Marktlücke in Europa. Serbien hofft auf chinesische Hochtechnologie, Kommunikationsausrüstung, Infrastruktur. Serbien ist Teil der neuen Seidenstraße, neue Handelswege für chinesische Exporte. Da ist zuletzt einiges in Stocken geraten, aber nicht in Serbien. Wie Sie sehen, sagt Vučić, unser serbischer Traum, der Bau der Eisenbahnschnellstrecke Belgrad-Budapest, steht kurz vor dem Abschluss. Zumindest auf serbischem Gebiet werden wir alle Arbeiten noch dieses Jahr abschließen. Zur eisernen Freundschaft gehört aber auch politische Unterstützung. Xi Jinping und Alexander Vučić als strategisch Verbündete. Vučić will das große China an seiner Seite haben, auch vor den Vereinten Nationen, wenn es darum geht, den Anspruch Serbiens auf Kosovo aufrechtzuerhalten. Kosovo ist seit 2008 unabhängig, war vorher serbische Provinz, was Serbien hartnäckig nicht anerkennt, eine große Mehrheit anderer Länder aber schon. Deutschland mit als erstes. Für diese politische Unterstützung in Sachen Kosovo zahlt Vučić gern und laut hörbar einen politischen Preis.
Da, Taiwan ist China.
Ja, Taiwan ist China, sagt Vučić, im Gegensatz zum Beispiel zur EU-Politik, die auf die Unabhängigkeit Taiwans besteht. Aber so wie er China unterstütze, würde China das auch mit Serbien tun. Ohne jeden Vorbehalt. Schon am Nachmittag reist der chinesische Staats- und Parteichef weiter. Wieder ein Freundschaftsbesuch, dann bei Viktor Orban in Budapest.
Wolfgang Fichtel über den Besuch des chinesischen Präsidenten in Serbien. Vor gut 4 Jahren hat die Landesregierung den Saarlandpakt auf den Weg gebracht. 1 Milliarde Euro, sogenannte Kassenkredite, hat das Land den Kommunen abgenommen, damit die Hälfte aller Kassenkredite. Es war eines der großen Projekte der damaligen Großen Koalition. Aber im Gegenzug haben sich die Kommunen verpflichtet, ihre Schulden abzubauen und keine neuen Kassenkredite aufzunehmen. Doch das wird im Moment offenbar immer schwieriger. Die Gemeinde Überherrn hat jetzt angekündigt, 2025 die Vorgaben nicht mehr einhalten zu können. Und Überherrn ist möglicherweise nicht allein damit. Vor der Sendung habe ich Jannik Böffel aus der SR-Landespolitik-Redaktion gefragt, was nochmal das Problem mit diesen Kassenkrediten ist.
Ja, vielleicht kann man es so ausdrücken, die Kassenkredite sind sowas wie der kommunale Dispo, also wenn man sein Konto überzieht. Das ist eigentlich nur dazu gedacht, kurzfristige Finanzierungslücken im kommunalen Haushalt zu schließen. Das Problem ist, dass über eine lange Zeit sich die Kommunen teils auch nicht mehr anders zu helfen wussten, als diese Kassenkredite als normales Mittel der Haushaltsführung einzusetzen und damit ganz normale Dinge für eine Kommune zu bezahlen. Und das ist dann immer weiter angewachsen und das Problem ist, sie sind hoch verzinst und sie laufen sehr kurz. Das heißt, sie sind sehr anfällig auf Zinserhöhungen, wenn die EZB die Zinsen anhebt und damit Kredite auch teurer werden. Und das war sozusagen die drohende Gefahr. Und deshalb hat die Landesregierung damals diesen Saarlandpakt eingeführt.
Nun hat ja das Land von den Kommunen die Hälfte dieser Kassenkredite übernommen. 1 Milliarde Euro, das ist echt viel für ein selbstverschuldetes Land. Im Gegenzug dürfen die Kommunen keine neuen Kassenkredite mehr aufnehmen. Aber das funktioniert also offenbar nicht mehr, ja?
Also es wird deutlich schwieriger. Überherrn hat das schon angekündigt. Also wenn sich die finanzielle Situation bis 2025 nicht ändern wird, dann müssen sie dann die Vorgaben des Saarlandpaktes reißen, neue Kassenkredite aufnehmen. Und man hört auch von anderen Kommunen, dass das möglicherweise droht. Also es ist im Moment so, dass die Kommunen so knapp dran sind, dass sie diese Vorgaben reißen und möglicherweise neue Kassenkredite aufnehmen müssen, obwohl das laut Vorgaben des Saarlandpaktes nicht zulässig ist.
Warum ist das so? Warum kriegen die Kommunen das nicht hin?
Ja, es ist im Prinzip gibt eine sehr, sehr, sehr lange Antwort, aber im Kern lässt es sich auf ein paar Punkte runterbrechen. Also einerseits die kommunale Einnahmesituation im Saarland. Die Kommunen im Saarland haben nur 70% der Einnahmen im Bundesschnitt der Kommunen. Das heißt, eine deutliche Lücke, was die Einnahmenseite betrifft. Und die andere Situation ist, ja, es ist besser geworden durch die Übernahme dieser Kassenkredite, weil nicht mehr so viel Zinsen bezahlt werden müssen. Aber was ist in den vergangenen 4 Jahren passiert? Eine extreme Inflation, dazu Tarifsteigerung und zusätzliche Aufgaben, die an die Kommunen gegangen sind, wie die Ganztagsbetreuung. All dieses ist dazugekommen. Das heißt, wir haben schlechte Einnahmesituation und steigende Ausgaben. Und das ergibt eben ein klares Minus bei den kommunalen Finanzen. Und so laufen sie in die Situation, möglicherweise wieder kurzfristige Kassenkredite aufnehmen zu müssen, um überhaupt haushalten zu können.
Was fordern denn nun die Kommunen und was sagt das Innenministerium dazu?
Die Kommunen fordern einerseits mehr Ausnahmemöglichkeiten bei den Vorgaben des Saarlandpaktes. Sie fordern mehr Geld vom Land im System über den kommunalen Finanzausgleich. Das ist eine der Haupteinnahmequellen der Kommunen und natürlich auch Entlastungen bei den Aufgaben. Das Land sagt, es gibt Ausnahmeregelungen, die auch in der Vergangenheit gezogen wurden. Energiepreise, da durften die Kommunen schon mit Kassenkrediten ein bisschen hantieren. Auch in der Corona-Zeit durften sie ein bisschen damit hantieren. Das Land sagt, es wird mehr Geld im kommunalen Finanzausgleich geben. Und das Land drängt auf eine Altschuldenregelung im Bund, wobei wir da ehrlicherweise sagen müssen, dass die im Moment in weite Ferne in Berlin gerückt ist. Aber all diese Punkte können die Symptome bekämpfen, aber im Kern geht es, glaube ich, wirklich um langfristige Lösungen bei dieser Frage, wie kann sozusagen Einnahmeseite und Ausgabenseite in Einklang gebracht werden, sonst steht man am Ende weiterhin mit einem Minus da, auch wenn die Altschulden übernommen sind.
Chronisch klamm, trotz Saarlandpakt im Saarland können offenbar einige Gemeinden ihre Kredite nicht mehr zurückzahlen. SR-Landespolitikredakteur Jannik Böffel hat uns erklärt, was es damit auf sich hat. Mehr als 40.000 Menschen wollen gegen Vodafone klagen. Sie haben sich einer Klage des Verbraucherzentrale Bundesverbands angeschlossen. Der hat letzten Herbst Klage beim Oberlandesgericht Hamm eingereicht und seit Ende April können sich nun auch Verbraucherinnen und Verbraucher beteiligen. Die Klage richtet sich gegen eine Preiserhöhung bei Festnetzverträgen des Kommunikationskonzerns. Laszlo Mura mit einem Beispiel aus dem Saarland.
Wer einen Vertrag abschließt, sollte immer das Kleingedruckte lesen. Leicht gesagt, aber in der Realität wohl kaum möglich. Für Vodafone-Kunden derzeit ziemlich ärgerlich. Dominik Baltes zum Beispiel aus Saarbrücken wurde letztes Jahr überrascht.
Ich habe bei Vodafone erstmal die Rechnung bekommen und habe gedacht, warum ist der Betrag jetzt höher? Bin ich irgendwie einem Drittanbieter zum Opfer geworden oder ähnliches? Und dann habe ich mir die Rechnung genauer angeschaut und da war es natürlich dann so gewesen, dass da plötzlich eine Basispreisanpassung, wie man es bei Vodafone nennt, in Höhe von 5 € monatlich berechnet wurde.
Vodafone Deutschland sieht sich hier im Recht. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen ließen das klar zu. Anders sieht das der Bundesverband der Verbraucherzentrale, deswegen die Sammelklage. Bis Ende April haben sich bereits über 40.000 Vodafone-Kunden ins Klageregister eingetragen. Elif Tanto von der Verbraucherzentrale des Saarlandes rät allen Betroffenen, sich anzuschließen.
Wenn man sich sicher ist, passt mein Fall überhaupt für diese Klage, dann kann man einen Klagecheck durchführen unter sammelklagen.de und kann einmal prüfen, ob das jetzt passt oder nicht. Und dann sollte man sich dort auch eintragen. Es ist kostenfrei, man braucht keinen Anwalt. Es gibt verschiedene Ausfüllhilfen auch. Und dann ist man sozusagen dabei. Und man kann sich noch anmelden bis zu 3 Wochen nach der mündlichen Verhandlung.
Das Oberlandesgericht Hamm hat noch keinen Termin für die Verhandlung kommuniziert. Aber es wird definitiv entscheiden, ob die Preiserhöhung rechtens war oder nicht.
Im Falle einer positiven Entscheidung, also wenn das Gericht urteilt, das war nicht rechtmäßig, die Preiserhöhung, dann kann man tatsächlich direkt Geld zurück erwarten, dass dann direkt das Geld zurückgezahlt wird. Also man muss nicht, anders wie es früher war, bei der Musterfeststellungsklage noch einen weiteren Schritt gehen, um dann an sein Geld zu kommen, sondern das wird dann direkt ausgezahlt.
60 € haben oder nicht haben. Dominik Baltes aus Saarbrücken jedenfalls hat sich im Klageregister eingetragen. In seinen Augen ist die Sammelklage eine gute Möglichkeit, um sich gegen Vodafone zu wehren, ohne dass der Aufwand ausufert.
Wer tut sich schon die Mühe, für 60 € im Jahr irgendwie einen Anwalt einzuschalten oder vor Gericht zu ziehen gegen einen Großkonzern mit den besten Anwälten? Von daher ist sowas doch, sage ich mal, sehr kundenfreundlich und auch sehr bürgerlich. Und von daher, ich mache natürlich mit, nicht nur, damit ich meine 60 € im Jahr spare, sondern weil meine Gruppe, glaube ich, auch stärker ist als Einzelner.
Laut Verbraucherzentrale sind in Deutschland rund 10 Millionen Vodafone-Kunden von der Preiserhöhung betroffen. Neben Dominik Baltes wohl auch viele weitere aus dem Saarland.
Auch Saarländer klagen gegen Vodafone Deutschland wegen einer Preiserhöhung bei Festnetzverträgen. Laszlo Mura hat uns informiert. Kommen wir zum Wetter im Saarland. Die Nacht zu Donnerstag kann ein paar Tropfen bringen und gegen morgen zieht Nebel auf. Morgen an Christi Himmelfahrt, sobald der Nebel sich verzogen hat, dann aber viel Sonne. Und es bleibt morgen auch trocken. Die Höchsttemperaturen 18 Grad in Nonnweiler, 18 Grad auch in Schmelz und 23 Grad in Völklingen. Auch am Freitag mehr Sonne als Wolken und kein Regen in Sicht, bei bis 25 Grad dann schon. Und dann wird es Tag für Tag nochmal ein wenig wärmer. Samstag 26 Grad maximal, am Sonntag schon 27 Grad. Das war die SR-Infobilanz am Abend. Wenn Sie unsere Sendung nachhören möchten, können Sie das gleich online tun, im Podcast, gleich im Anschluss an die Sendung zu finden auf sr2.de. Mein Name ist Katrin Aue. Ich wünsche einen sehr schönen Abend.